Erfolg entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Beate Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Dein Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und du kannst dich sehr freuen. Wir sprechen heute über ein Thema, über das man nicht spricht. Und zwar sprechen wir über das Thema Geld. Und den Mann, den ich hier heute habe, der spricht sehr viel über das Thema Geld. Er ist nämlich einer der führenden Finanzkoryphäen und einer der größten Speaker in Deutschland. Und bei mir sitzt der Ludger Quante. Schön, dass du da bist, lieber Ludger.
Dankeschön, liebe Beate.
Ich freue mich so sehr, weil dieses Thema Geld ein ganz, ganz wichtiges ist aus meiner Sicht, welches auch sehr vernachlässigt wird. Aber bevor wir starten in das Thema, sage ich ein paar Worte zu dir. Also ich kenne Ludger persönlich, habe ich die Freude gehabt, ihn persönlich kennenzulernen, nicht nur als Speaker, sondern auch im persönlichen Beratungsgespräch. Und ich finde diesen Mann einfach großartig, nicht nur von dem, was er mitbringt an Kompetenzen, sondern auch, was er so in seinem Herzen trägt. Das darf ich an dieser Stelle einfach sagen. Ist ein sehr warmherziger und aus meiner Sicht ein toller Mensch.
Schön.
Und er war nicht immer der führende Finanzexperte. Also er hat sich nämlich gerade so in der Schulzeit, habe ich gehört, hast du dich durch die Schule gequält. Bist, glaube ich, auch sitzen geblieben, ne?
Ja.
Sitzen geblieben, du probiertest ganz viele Branchen aus, sammelst Erfahrungen, aber bist heute Teilhaber und Gründer vieler Unternehmen und Startups und bist auch persönlicher Lebensberater verschiedener CEOs von Weltkonzernen. Also das ist auf jeden Fall mal eine große Steilvorlage, die du da gemacht hast. Und du stellst mit deinem Modell die Finanzbranche komplett in Frage und du hast ein eigenes Konzept entwickelt zur finanziellen Freiheit. Denn finanzielle Freiheit beginnt nicht im Portemonnaie, sondern im Kopf. Und dabei geht es um die Frage, und die Frage finde ich so großartig: Hast du das Geld oder hat das Geld dich? Also großartige. Also man soll nämlich dem Geld nicht hinterherlaufen, sondern entgegen. Annehmen, ne? So ist es, annehmen. Und du bist auch Speaker und ich habe dich eben auch schon ganz oft, ich habe dich beim Tobias Beck erlebt, ich habe dich beim Hermann Scherer erlebt, mit denen hast du Bühnen geteilt, mit Dieter Lange, Christian Gärtner, Yvonne Schönau, Dennis Schanweber, Steffen Kirchner und ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele aufzählen. Das sagt einfach nur, du gehörst einfach zu den großen Größen heute, dir hört man zu und vor allem weißt du, was zu einem wichtigen Thema, was alle betrifft, aber nicht jeder darüber spricht und sich damit auseinandersetzt. Und als Kenner der Branche zeigst du auch, warum die Altersvorsorge keinen Sinn macht, Sparen nichts für Optimisten ist und Geld nicht den Charakter verdirbt, sondern entlarvt. Ich freue mich mega, dass du da bist und ich freue mich auf das Gespräch, lieber Ludger.
Ja, vielen Dank, Beate. Dankeschön für die Anmoderation.
Und ich möchte gerne auch gleich mit der Frage starten, also wo ich schon auch jetzt hier in der Anmoderation reinfließen lassen habe, eben über das Thema Geld spricht man nicht.
Ja.
Und du sprichst über das Thema Geld. Ja. Wie war das bei dir? War das schon immer so? Was hast du für Erfahrungen diesbezüglich gemacht? Und vor allem, warum ist es so ein Tabuthema? Was muss sich verändern?
Ja, also das sind mehrere Fragen. Einer war immer so, in der Tat, also ich kann mich erinnern an eine Situation, als ich ein kleiner Junge war. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt, vielleicht 6 oder 7, vielleicht war es auch 8 oder 9, ich weiß es nicht mehr. Und jeder, der kleine Kinder hat, der weiß, dass Kinder unfassbar intuitiv sind. Kinder spüren jedes Wort, also die Bedeutung eines jeden Wortes. Die spüren die Bedeutung zwischen den Worten, in den Sprechpausen. Die spüren aber auch die Bedeutung von nicht ausgesprochenen Sätzen, sind sehr intuitiv. Und ich saß eines Abends alleine, er hat so eine Scheibchenvilla, so eine Arbeiter-Doppelhaushälfte, 85 Quadratmeter mit 7 Personen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es da aussah. Und wir hatten so eine grüne Eckbank mit Messingnägel, so typisch 70er Jahre, wo ich normalerweise mit meinen Geschwistern zum Essen saß. Und ich saß aber diesen Abend alleine dort, ich weiß auch gar nicht mehr warum, und beobachtete meine Eltern, die am Herd standen und die sich mal wieder stritten. Und es ging wieder mal um das Thema Geld. Und Ich kann mich nicht mehr an die Worte erinnern. Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben, aber ich kann mich sehr gut erinnern, wo sie gestanden haben, wie sie zueinander gestanden haben, die Schwingung, die ich gespürt habe. Und ich habe mir damals schon die Frage gestellt, als kleiner Junge, warum tut ihr das? Warum tut ihr euch das an? Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? Mein Vater ist 45 Stunden die Woche arbeiten gegangen. Also hat er behauptet. Also er war jedenfalls so lange nicht da, zu Hause. Meine Mutter hat 30 Wochenstunden gearbeitet, hatte mit 24 Jahren 4 kleine Kinder, wie die Orgelpfeifen. Später ist nochmal eins dazugekommen. Ja, hat 30 Wochenstunden gearbeitet, hat einen 7-Personen-Haushalt zu versorgen gehabt, einen Hund und einen Garten. Und im Garten wuchsen aber keine Blumen, sondern Gemüse, weil wir uns es einfach nicht leisten konnten. Das war eine reine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und es hat immer noch nicht gereicht. Der Urlaub, an den ich mich erinnern kann, war einmal in der Woche im Sauerland bei Frau Brauner, er war irgendwo da im Wald, und einmal an der Ostsee. Das waren die Urlaube, an die ich mich erinnern kann. Und an einen Gebrauchtwagen, und der wurde auch noch auf Pump gekauft. Das war unser Luxus. Bei 75 Wochenstunden. Und damals war mir eine Sache klar, das braucht kein Mensch. Das kann nicht das Leben sein. Aber ich habe natürlich als kleiner Junge, du spürst das, du fühlst es, aber du kannst es nicht artikulieren. Also mir ging das damals so. Und wer war ich schon, dass ich den Mund aufreißen durfte? Ja, solange du deine Füße unter deinen Tisch stellst, unter meinen Tisch stellst, komm du erstmal in mein Alter, schaff doch erstmal was, dann kannst du auch den Mund aufmachen. Und so bin ich als kleiner Junge schon mundtot gemacht worden, und innen drin hat es aber gebrodelt. Ja, was sich dann bei mir auch in einer Neurodermitis gezeigt hat. Ja, da will halt was nach draußen. Ich hatte als Kind eine schwere Neurodermitis gehabt und hab damals die Welt nicht verstanden als kleiner Junge. Nicht nur aufgrund dieser Begebenheit, sondern aufgrund anderer Begebenheiten auch. Wo ich mir immer die Frage gestellt habe, was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und der Sinn des Lebens ist nicht, dass man 70 Wochenstunden arbeiten geht, abends tot ins Bett fällt, beziehungsweise die Abende vor dem Fernseher bis Sendeschluss. Das ist übrigens etwas, was unsere Generation der heutigen Jüngeren voraus hat. Wir kennen nämlich Sachen, die nicht kennen, zum Beispiel Sendeschluss. Ja? Kennt ja keiner mehr. Bei uns war um 22 Uhr war der Bildschirm. Aber gut, man ist auch um 6 Uhr aufgestanden. Von daher hat es uns eigentlich gerade gepasst, war Bettgezeit. So. Und gewählt wurde grundsätzlich SPD, aber nicht, weil man überzeugt war, sondern weil der Chef das auch gewählt hat. Wir kommen aus Nordrhein-Westfalen, das war ja die Hochburg der Sozialdemokraten damals. So, das war das Leben. Und ich habe mir damals viele Fragen gestellt, zum Beispiel, warum wählt man SPD, warum wählt man eine bestimmte Partei und warum wählt man die immer wieder und warum wählen alle die komischerweise und warum gibt es da nichts anderes? Ja? Warum reicht das Geld nicht? Ja? Obwohl man doch den ganzen von morgens bis abends arbeiten geht. Gleichzeitig haben die Eltern aber Geld ausgegeben für Dinge, die diese besser hätten nicht ausgeben sollen. Alkohol und Zigaretten. Und dann gleichzeitig hat man sich beklagt. Dann habe ich gesagt, hier stimmt was nicht. Aber ich habe mich halt nicht getraut, das zu sagen, nicht getraut zu artikulieren. Da habe ich sehr, sehr, sehr lange für gebraucht, um überhaupt mal meinen Mund aufzumachen, weil man wird auch schnell mundtot gemacht als Kind. Ja? Und da fing das damals schon an. Und dann in meiner Jugend, ich bin ja mit 12 Jahren, habe ich ja meinen ersten Job gemacht, in der Schreinerei gearbeitet. Und ich habe dann ab dem 12. Lebensjahr, habe ich immer gearbeitet nebenbei. Ja, das bisschen Schule habe ich, da habe ich mich 10 Jahre durchgequält, habe nie meine Hausaufgaben gemacht in den ersten 10 Jahren und war nachmittags aber immer arbeiten, weil ich wollte einfach wertvoll sein für die Gesellschaft. Ich wollte was tun, ich wollte mein eigenes Leben leben, mein eigenes Leben verantworten und auch natürlich mein Taschengeld verdienen dadurch. Ja, hatte dadurch damals aber auch schon diese Glaubenssätze, naja, du bist ja eh nichts wert. Und das wurde mir immer wieder gespiegelt in den Löhnen, die man mir bezahlt hat. Ich habe gearbeitet wie ein Sklave und wurde aber bezahlt wie ein Bettelmann. Ja? Bis ich irgendwann mal aufgewacht bin, habe gesagt, das kann auch nicht das Richtige sein. Aber es hat halt sehr lange gedauert. Und ich habe damals immer gefragt, was kostet das? Ich wollte immer Verhältnismäßigkeiten wissen. Ja? Was kostet das? Was kostet das? Warum ist das so? Warum ist das so? Ich hab den Menschen Löcher in den Bauch gefragt. Also ich hatte oft Konflikte, weil ich so viel gefragt habe. Das hat mich halt nun mal interessiert und ich brauchte Antworten. Aber die hat mir leider keiner gegeben. Mhm. Ja? Denn wer unter Lahmen lebt, lernt hinken. Ja? Tobi würde sagen, du bist die Summe der 5 Menschen. Ja? Ich sage, wer unter Lahmen lebt, lernt hinken.
Ja. Ja?
Und so war das teilweise auch. Und dann bin ich halt immer mal woanders hingegangen, weil ich wollte ja raus aus dem Sumpf und habe mich dann langsam über die Jahre da selber rausentwickelt und einen eigenen Schopfe rausgezogen. Aber es war natürlich ein sehr, sehr langer Weg, ja, weil das Thema Persönlichkeitsentwicklung gab es damals noch nicht in dem Maße. Ja, da gab es diese Verkaufsschulung, was aber, ich sag mal, das war damals so eine Marktschreiergesellschaft, ja, anhauen, umhauen, abhauen. Da konntest du in jeder Branche gucken. Das war immer das Gleiche. Ne? Da ging es auch nicht. Verkaufen ist ja eine unglaublich wertvolle Tätigkeit. Die meisten Menschen haben eine völlig falsche Vorstellung vom Verkauf. Und diese Verkaufstrainer oder sogenannten Persönlichkeitsentwicklungstrainer, die es damals gab, die haben den Leuten nicht Verkaufen beigebracht, sondern die haben denen ein Ungleichgewicht beigebracht. Also wie schaffe ich es mit Fehlinformationen oder Teilinformationen, den Menschen in eine Richtung zu bewegen, die zu meinem Vorteil gereicht. Mhm. Da ging es aber nicht darum, einen Mehrwert zu schaffen für den anderen und dann automatisch als Abfallprodukt auch mit dran zu verdienen. Ja? Dein Einkommen ist nur ein Abfallprodukt aus einer konsequent guten Arbeit.
Ja.
Aber es ist nicht der Sinn. Einkommen ist wie Sauerstoff. Du brauchst es zum Leben, aber es ist nicht deren Zweck. Mhm.
Ja, ganz wichtig, was du sagst, vor allem, weil, also das Thema, du hast Glaubenssätze auch angesprochen und eben das, was du gelernt hast, was du mit von zu Hause mitgenommen hast. Und ich glaube, dass da sehr viele Menschen genau das auch, wahrscheinlich nicht eins zu eins wie bei dir, aber ähnlich erlebt haben und genau das weiter so für sich transportieren. Und ganz wichtiger Aspekt, ich habe geglaubt, naja, ich bin ja nichts wert. Also dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug.
Ja, ja.
Und dieser äußert sich beim Thema Geld. Und ich glaube, dass dieses Thema Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, ich bin nichts wert, dass das die wenigsten Menschen in Verbindung bringen mit Thema Geld, weil sie glauben, sie können arbeiten gehen und dann machen sie Stunden, dann kommt das Geld. Aber es ist dem nicht so. Richtig. Wie hast du das für dich in Verbindung gebracht und was empfiehlst du den Menschen, wo sie hingucken? Weil das sagt sich so leicht. Mhm. Und ich glaube, dass Geld eins der Dinge ist, die uns so viel aufzeigt. Egal, wie toll jemand auch ist und sich darstellt. Aber gerade beim Thema Geld siehst du auch, ob da tiefgehender die Glaubenssätze, die Persönlichkeit, es hört sich vielleicht jetzt streng an, aber ich glaube wirklich, dass das in Korrelation miteinander steht, was dahinter steht.
Deswegen habe ich ja den Spruch geprägt, wenn dein Geld schneller wächst als dein Charakter, dann gibt dein Charakter Geld, damit er schneller wachsen kann. Geld und Charakter hängen sehr eng beieinander. Oder um es mal mit Günter Grass zu formulieren, der vor über 40 Jahren gesagt hat, viele Menschen haben das Geld für einen Ferrari, die wenigsten haben die Erziehung dazu. Mhm. Und es hat sich nichts geändert. Es hat sich gar nichts geändert. Geld und Charakter gehören zusammen. Von Natur aus. Aber ich erlebe sehr oft, dass es abgespalten wird. Dass viele Menschen, die von Not zu Brot gekommen sind, die schnell zu Geld gekommen sind, oder was ich zum Beispiel in meinen Seminaren immer rauskristallisiert, das sind die Erben. Mhm. Tobi hat ja so ein Typenmodell, ich habe mir auch eins gemacht, eigentlich hatte ich vier, aber es kommt noch ein fünfter dazu, das ist der Erbe.
Ach was.
Das spürst du sofort. Du spürst das sofort an seinem Verhalten, ob jemand das Geld selber verdient hat, mit ehrlicher, vernünftiger Arbeit oder ob er es erhascht hat oder einfach nur auch mal Glück hatte, zum richtigen Zeit, zum richtigen Ort da zu sein. Weil ein Großteil im Leben ist Glück. Hm. Das glauben viele Menschen aber nicht. Aber ein chinesisches Sprichwort sagt, das Glück kommt zu den Fleißigen.
Ja, es gibt ja auch so einen schönen Spruch, ne? Also bei Menschen, die richtig erfolgreich sind, naja, ich habe 20 Jahre gearbeitet und dann habe ich Glück gehabt. Also ich weiß nicht, irgendjemand hat diesen Spruch geprägt, wo ich gedacht habe, ja, da steckt was dahinter. Und das, was du sagst, ist... Ja.
Egal, was du machst.
Also das, was du gesagt hast, eben, das heißt, mit diesem Erben oder Geld erhaschen, das heißt, der Charakter, der wächst gar nicht so schnell mit, wie das Geld dann auch kommt. Und deswegen ist es auch eben dann nicht miteinander, die Energie, die passt nicht, ne?
Ja. Eines der wichtigsten Tugenden meiner Meinung nach ist Dankbarkeit und Demut. Mhm. Und Dankbarkeit und Demut ist eine Charaktersache. Ist eine Charakterfrage. Weil um Demut demütig zu sein, braucht man Erfahrung. Was ist Erfahrung? Erfahrung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Das ist Erfahrung. Und die Menschen sind nicht bereit, Erfahrungen zu machen. Die behaupten das immer, bis zu dem Zeitpunkt, wo es eintritt, und dann hat es aber keiner gewollt. dann sucht man Schuldigen. Erfahrung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt.
Wow.
Sehr und das schön. Trennt die Menschen. Der einen machen Erfahrung und die anderen behaupten, sie hätten welche gemacht. Und wenn es dann eintritt, die Situation, dass man nämlich nichts mehr hat, dann sucht man nach einem Schuldigen. Dann braucht man Fördergelder. Dann braucht man Kurzarbeitergeld. Dann braucht man Krankentagegeld. Alles Unterstützung, für die wir andere im Zweifel später mal unserer Kinder aufkommen müssen. Und das ist etwas, was ich absolut kritisch hier momentan in unserer Gesellschaft. Wir leben momentan in einer Pippi-Langstrumpf-Gesellschaft mit Vollkasko-Mentalität. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ist mir doch egal. Und wenn es dann aber schief geht, dann sucht man nach einem Schuldigen, dann sucht man nach Verantwortung, dann sucht man nach dem Kollektiv, dann müssen andere für uns aufkommen. Ja? Und vorher heißt es einfach, ich mache die Welt, wie sie mir gefällt, es ist mir doch egal. Und wir müssen uns überlegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir in einer Ist-mir-doch-egal-Gesellschaft leben? Wie sehe die aus? Wie sehe die aus, wenn die Kindergärtner sagen würden, ist mir doch egal, was aus dem Blagen wird. Ich kriege mein Gehalt, ich mache hier Dienst nach Vorschrift, mir kann keiner was vorwerfen, der Rest ist mir doch egal. Wie sehen unsere Schulen aus, wenn alle Lehrer sagen würden, ist mir doch egal. Wie sehen die Krankenhäuser aus? Wie sehen die OPs aus, wenn der Chirurg sagen würde, ist mir doch egal, ich kriege mein Geld, OP ist OP. Was hätten wir für eine Gesellschaft?
Schwierig.
Wenn die Polizisten sagen würden, ist mir doch egal, ich schieße einfach, steht bei mir in den Statuten drin. Ich darf schießen, dann tue ich es doch. Wie sieht unsere Welt aus? Und das hat was mit Verantwortung zu tun. Verantwortung, indem man einfach mal schaut, was löst mein Handeln, was lösen meine Worte in der Gesellschaft aus? Und da finde ich am Speaker eine extrem hohe Verantwortung, die sie nicht immer wahrnehmen. Oder besser gesagt, die nicht jeder Speaker wahrnimmt. Ja. Eine extrem hohe Verantwortung. Ja? Weil jedes Wort, was ich sage auf der Bühne, fällt auf einen fruchtbaren Boden, deren Ernte ich aber nicht kenne.
Ja, spannend.
Das heißt, ich weiß nicht, was macht der andere mit meiner Information? Wie geht er damit um? Ich war letztes Wochenende bei Tobi auf dem Bootcamp, da spreche ich jedes Mal über das Thema Geld. Und dann war eine Person dort, die sagte, ja, Lütke, wir wissen jetzt alles, was du nicht willst, aber sag mir doch mal ein Bucket, was soll ich jetzt tun mit meinem Geld? Und die hat nicht losgelassen. Ich sage, ich kann dir nicht sagen, was für dich gut ist. Und ich werde hier von der Bühne, wo 200, 300 Leute sitzen, nicht sagen, dieses oder jenes ist gut. Weil ich es nicht weiß, ob es für dich gut ist. Und es gibt einfach Menschen, die suchen nach der schnellen Lösung, nach der Allgemeinlösung. Es muss schnell, ja, das ist wie bei Krankheiten. Wir akzeptieren Krankheiten nicht. Wir brauchen eine Pille, die muss rein und eine Viertelstunde später ist alles wie vorher.
Ja, vor allem, wir suchen, so wie du das erzählst, und das passt auch zu unserer Zeit jetzt gerade, ne? Jemand, der uns sagt, was zu tun ist. Und das hat wiederum mit dem Thema Selbstverantwortung sehr viel zu tun, weil die gebe ich halt ab.
Ja, viele Menschen wollen reich sein, aber die wenigsten wollen es werden.
Ja,
das ist ein Prozess. Und das dauert.
Ja.
Wir wollen alle reich sein, aber keiner will es werden.
Ja. Ja, vor allem schon letztendlich währenddessen schon sich damit zu befassen und diesen Weg auch zu lieben, der dazu führt, auch reich zu werden.
Ganz genau. Und das ist einer der Erfolgsfaktoren, was ich in meinen Seminaren immer wieder rüberbringe. Eines der Erfolgsfaktoren ist Bewusstsein. Da war ein anderer Sprecher, der macht so Persönlichkeitsentwicklung, der hat gesagt, der hat die Leute so ein bisschen angeprangert. Wisst ihr, was ihr am einen, wo wollt ihr am 31.12. dieses Jahres stehen? Schreibt das jetzt auf. Wo wollt ihr 31.12.2021 stehen? Schreibt das jetzt auf. 2022, 2023, 2024. Es gibt Leute, die haben so ein Vision Board. Die wissen genau, am 31.12.2034 bin ich da und da und auf meiner Yacht. Aber wo sie in dieser Sekunde sind, das wissen sie nicht.
Und was es braucht vor allem, ne? Was ist der Weg?
Der Weg, ja. Und da lasse ich mich gleiten, wie im Fluss. Der Fluss fragt nicht nach dem Weg. Er geht durch das Flussbett durch und guckt, passt sich an. Mit jeder Kurve passt er sich an, das Wasser. Das Wasser fragt nicht nach dem Weg, das sucht sich den einfach.
Ja, richtig.
Das geht einfach. Ich plane nichts mehr. Ich habe mich vorher, in meinem ersten Leben habe ich im Konsumgüterbereich gearbeitet und ich saß als junger Mann mit Anfang 20, ich glaube 24 war ich, die erste Vertretertagung, da waren erfahrene, gestandene Leute, dann haben wir Planungstagungen gemacht. Und jedes Mal, wenn ich nachgefragt habe, habe ich festgestellt, dass alle Planungen, die die gemacht haben, sind nie eingetroffen. Sag, dann hört doch auf. Was soll das? Wenn ihr doch das, was ihr plant, sowieso nicht einhalten könnt, weil es nicht planbar ist, oder entweder könnt ihr nicht planen, oder es ist nicht planbar. Warum tut ihr es dann? Warum macht ihr Sachen, die sowieso nie eintreffen?
Habe ich nicht verstanden. Und dann die Leute sich noch schlecht fühlen, weil sie das Gefühl haben, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft. Das kommt ja noch hinzu. Und dann füttere ich diesen Glaubenssatz, ich krieg's ja eh nicht hin.
Schlimmer, weil die es ja alle nicht geschafft haben, haben die nachher nach Gründen gesucht, warum wir es nicht geschafft haben. Mm. Und wer die meisten Gründe hatte, hat gewonnen. Anstatt mal zu reflektieren und sagt, okay, wenn Planung nicht funktioniert, dann lasse ich es doch.
Ja. Was funktioniert, ist die Frage, ne? Was funktioniert, ist die Frage. Ja. Was funktioniert, ist die Frage und nicht, warum es nicht funktioniert hat.
Ja, also, genau. Was kann ich persönlich tun? Ja. Um einen Mehrwert, um meiner Arbeit einen Mehrwert zu geben. Um meinem Kunden damals, ich war im Konsumgüterbereich tätig, damals im Außendienst, war einer meiner ersten Jobs, ja, um meinem damaligen Kunden einfach einen Mehrwert zu geben, ein vertrauenswürdiger Ansprechpartner zu sein, ihm das Leben, das Verkaufen dieser Produkte leichter zu machen. Durch Informationen, Verkaufsschulungen, dass man mal das Regal putzt, sauber macht, auf Missstände hinweist und sagt, guck mal, ich habe das bei dem einen, habe ich so gesehen, wäre das nicht für euch auch eine Idee, der hat das und das gemacht. Ja? Und einfach Erfahrungsaustausch, meine Kunden erfolgreicher zu machen. Das ist die Aufgabe eines jeden Beraters, egal, auch ein Friseur, ein Frauenarzt, ein Zahnarzt, ein Augenarzt, ja, ein jemand, der Klamotten verkauft. Die Aufgabe eines Beraters ist, die Leistungsfähigkeit seines Kunden oder Mandanten zu stärken und ihm ein vertrauenswürdiger Partner zu sein. Mhm. Es wird aber leider viel zu viel kaschiert. Ne? Weil labern tun die das alle, dass sie das machen wollen. Aber im täglichen, im Doing und vor allen Dingen in der Einstellung, in der Absicht ist der Unterschied.
Mhm. Wie entwickeln wir so eine positive Einstellung zum Thema Geld? Und wie entwickeln wir genau dieses Mindset, was das fördert? Wie war es bei dir?
Also ich bin erstmal richtig auf die Schnauze gefallen mit Anfang 30. Da hatte ich einen fetten Burnout gehabt. Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, es war ein fetter Burnout. Damals habe ich das gar nicht so registriert, weil ich bin ja aufgewachsen in einem Ort, da gab es ja nur Leistung und Arbeit, also wirklich körperliche Arbeit. Und wenn du nicht abends auf der Brustwarze nach Hause gekrochen kamst, dann hast du auch nicht genug gearbeitet. Ja? Wie, was, du lachst noch? Immer, hier ist eine Schippe, jetzt gehst du aber nochmal los. Ne? Ja? Legst nochmal eine Schippe drauf. Und ich habe dann natürlich logischerweise, wie das oft so ist, die Realität ist ja dann ein Spiegel seiner Glaubenssätze, habe ich natürlich dann immer Arbeitgeber gefunden, ja, die mir das ungefähr gespiegelt haben. Ne? Das hat sich meinem Gehalt ausgewirkt. Ich habe also immer chronisch zu wenig verdient. Ich habe chronisch zu viel gearbeitet. Und mich, wobei ich gar nicht sagen würde, zu viel gearbeitet. Ich würde sagen, ich hab das manchmal zu ernst genommen. Mhm. Ja? Aber das hat auch gewisse Vorteile. Auch das darf man nicht vergessen, weil da lernst du Disziplin. Da lernst du Verantwortung. Da lernst du Durchhalten. Die Menschen geben viel zu schnell auf. Sobald dir was nicht gefällt, oh, das gefällt mir nicht. Ja? Auch mal das Negative genießen können. Habe ich lange für gebraucht. Ja? Habe ich lange für gebraucht. Einfach nur zu sagen, okay, hier ist jetzt ein Zustand, der gefällt mir nicht. Aber schön, dass ich ihn auch mal erleben darf.
Wow.
Ist ja kein Dauerzustand.
Ja? So wichtig, was du gerade sagst. So wichtig.
Wie um Himmels Willen will ich Menschen verstehen, wenn ich nicht mal selber in deren Situation war. Mhm. Männer werden niemals, 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 niemals verstehen, wie es ist, Kinder zu kriegen. Die können Millionen von Büchern lesen, die können Millionen von Frauen befragt haben, mhm. Die können YouTube-Videos machen, die können dabei gewesen sein, Und trotzdem werden sie es niemals wissen.
Richtig.
Wir haben maximal eine ganz leise Ahnung davon. Maximal das. Aber sie werden niemals wissen, wie es ist, Kinder zu kriegen. Und deswegen finde ich es manchmal sehr traurig, wie viele Coaches es gibt ohne Erfahrung. Weil Erfahrung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Die keine Erfahrung haben in ihrem Leben, die nie bereit waren, Risiko einzugehen, wollen aber Menschen das Leben erklären. Und deswegen gucke ich mir Situationen einfach an und sage, okay, das ist jetzt gerade eine ziemlich unangenehme Situation. Aber ich nehme sie mal bewusst wahr, wie fühlt man sich eigentlich, wenn man betrogen wird? Wenn man ungerecht behandelt wird? Wenn man das Gefühl hat, dass es Richter gibt, die käuflich sind? All solche Sachen. Wie fühlt man sich da? Weil nur dann kannst du verstehen, wirklich verstehen, und zwar von innen heraus, wie es anderen Menschen geht, die ähnliche Situationen erlebt haben. Deswegen ist wichtig, in der Situation, egal wie sie ist, zunächst einmal anzunehmen. Man darf traurig sein, man darf wütend sein, man darf Scheiße schreien. Wir sind alle nur Menschen. Und das passiert mir auch. Und nicht selten. Aber man darf den Mut darüber nicht verlieren. Und man darf nicht in die Verzweiflung reingehen. Und man darf nicht in die Verantwortungslosigkeit reingehen. Weil die Verantwortung, egal was du erlebst, die bleibt immer bei dir. Das heißt nicht, dass du schuldig bist für die Situation. Das heißt nicht, dass du verantwortlich bist dafür, dass die Situation entstanden ist, weil manchmal kommen Dinge einfach auf dich zu. Und ich glaube nicht daran, dass alles immer nur von mir ausgestrahlt wird. Ja? Ist immer so schnell gesagt, ja, da passiert dir was Blödes. Man überlegt mal, was hast du gerade ausgestrahlt in der Situation?
Wie hast du das angezogen? Warum
hast du das angezogen? Also manchmal tue ich mir da ein bisschen schwer. Ja? Ja,
wobei ich finde, die Frage, die man hinzufügen könnte, also das mache ich ganz oft so, okay, was kann ich jetzt aus der Situation lernen? Was ist jetzt meine Lektion in dieser Situation?
Ganz genau. Was ist meine Lektion? Was war mein Anteil daran? Hätte ich was ändern können? Und ganz wichtig, hätte ich es vorher fühlen können? Alle meine Fehlentscheidungen, meine gravierendsten Fehlentscheidungen in meinem Leben, sei es falsche Menschen, sei es falsche Situationen, falsche Entscheidungen, alle Fehlentscheidungen hätte ich vorher fühlen können. Ich hätte sie fühlen können. Aber ich habe auch meine Gefühle nicht gehört. Weil dann kam der Verstand und hat gesagt, aber rechne doch mal. Das rechnet sich doch. Aber denk doch noch mal nach. In dem Moment, wo dein Verstand sagt, denk doch noch mal nach, ist es schon nicht mehr das Richtige. Kannst die Uhr noch stellen. Und eins habe ich gelernt. Die Wahrheit ist immer im Raum. Aber die Wahrheit ist leise. Also mach nicht das Radio an. Ja. Die Wahrheit ist leise. Nicht die Lauten, sondern die Leisen, die ihre Ziele beharrlich verfolgen, verändern die Welt. Und wir gucken immer auf die Lauten und machen das Radio an und überhören die Wahrheit. Sie ist immer im Raum. Ich habe eine Situation gehabt vor vielen Jahren, wo ich eine für mich sehr wichtige Frage gestellt habe und keine Antwort bekommen habe. Und das war ein unfassbares Erlebnis. Und dann habe ich angefangen zu bügeln. Hab die Frage losgeschickt und ich habe einfach gebügelt. Ich habe mich verbunden mit dem Bügeleisen. Für mich ist Bügeln übrigens eine sehr, sehr wertvolle Tätigkeit, genauso wie Abwaschen. Und ich habe mich verbunden und auf einmal schoss es durch mich durch und ich habe die Antwort gehabt. Wow. Das war unfassbar. Habe ich seitdem leider in dieser Form nicht wieder gehabt, aber da habe ich gewusst, dass es ein höheres Wissen gibt. Da habe ich gewusst, es gibt außerhalb von dem, was wir uns hier vorstellen, gibt es irgendetwas, was auf uns aufpasst. Und plötzlich war die Antwort da und es hat sich so leicht angefühlt. War sensationell.
Und wo du gesagt hast, jetzt du bist eben auf die Schnauze gefallen, war das dann auch irgendwann, weil du hast ja die Branchen ja auch gewechselt, du hast ja nicht immer mit dem Thema Geld, Finanzbranche was zu tun gehabt und nicht immer so Geld angezogen, wie du das jetzt tust, weil du eben auch diese ganzen Glaubenssätze hast und du hast so schön auch erklärt, dass letztendlich das so wichtig ist, um den Menschen auch helfen zu können und zu wissen, wie sie sich fühlen, weil du das ja erlebt hast, deswegen kannst du da sicherlich auch anders helfen als jemand, der geerbt hat, ne? Und ich sag dir mal, wie es geht, ne? Wie war der Wandel? Also von eben auf die Schnauze gefallen, wie du das ausgedrückt hast? Und dann, wie war der Wandel, dass sich da was verändert hat in deiner Einstellung zum Geld und wo du auf einmal nicht mehr dir den Hintern abgearbeitet hast und das Geld ist auf einmal geflossen? Abgesehen davon, dass du fleißig warst, ja. Aber trotzdem, du kannst ja fleißig sein. Es sind viele Menschen fleißig, die arbeiten 10, 12 Stunden und die haben kein Geld.
Ja, genau. Und das ist in der Tat etwas, was bei mir jedenfalls ein sehr langer Prozess war. Und deswegen versuche ich ja auch durch meine Seminare und durch die Übungen, die wir dort machen, den Menschen Abkürzungen zu zeigen. Mhm. Ja, indem ich denen von meinen Erfahrungen berichte, indem ich denen einen Spiegel vorhalte und sage, pass mal auf, das bist du, das machen wir in den Abendübungen, da kriegen die den Spiegel vorgehalten. Und am nächsten Tag sind die wie weich gewaschen. Und dann merken die, ah, so bin ich, ach, das resultiert da drauf, jetzt verstehe ich das. Ja? Und das ist ja das Schöne heute an der Persönlichkeitsentwicklung, dass du Abkürzungen nehmen kannst. Ja? Wir hatten eben schon zwei Namen genannt, Tobias Beck, Yvonne Schönau, Christian Gärtner. Ja, die machen halt Seminare, wo du das, wo ich früher vielleicht 2 Jahre für gebraucht habe, um das zu erkennen, machen die an einem Wochenende. Natürlich bringt es nichts zu sagen, ich mach mal, ja, dann buche ich die jetzt mal, mach mal ein Wochenende nach dem anderen und danach bin ich der perfekte Mensch. Ne? Aber wenn man das ein bisschen verteilt, reflektiert, sein Leben beobachtet und dann wieder mit reinnimmt, die Erfahrung aus den Seminaren mit reinnimmt, dann entwickelt man sich. Und auch das ist etwas, was ich den Leuten mitgeben möchte. Rom ist auch nicht in einer Nacht erbaut worden. Hört auf zu glauben, morgen ist die Welt anders, nur weil ihr ein Seminar gemacht habt oder weil ihr ein Buch gelesen habt oder weil ihr es gerne wollt. Das betrifft das Thema Geld, das betrifft das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Egal, was du machst auf dieser Welt, egal, ob du ein Klavier spielst, ein Instrument spielst, ob du eine handwerkliche Tätigkeit, ob du Finanzberater bist, Speaker bist, du brauchst 10 Jahre, um Meisterschaft zu erlangen. Guck dir Tobi an. Tobi hat 20 Jahre geübt. Die Leute sehen halt heute, was er hat und wie er da steht. Aber die vergessen, was hat er dafür getan? Das war Versuch und Irrtum. 20 Jahre hat er Sachen ausprobiert. Immer wieder, immer wieder. Und hat dann irgendwann mal Glück gehabt. Ja. Und hat die richtigen Leute gefunden.
Ja, ja? Genau. Ja, so wie bei dir auch.
Gebracht haben. So, wo er hingefahren ist. Und er war natürlich auch bereit zu investieren. Er hat eben auch gesagt, okay, ich bin bereit, das Geld zu investieren. Er hat auch ein Vermögen ausgegeben. Ein Vermögen, da bauen andere Häuser für. Ja. Wenn ich natürlich mein Haus mehr liebe wie mich selber, ja, dann baue ich mein Haus, aber für mich bleibt kein Geld mehr übrig.
Also ist da auch dein Ansatz, also schätze ich, ist ja auch mein Ansatz, dieses Thema in sich selbst zu investieren. Und du gibst ja inzwischen auch Seminare, hast du ja auch erwähnt. Und Stefan, mein Mann war ja auch schon da und total begeistert. Und das hat sich ja auch entwickelt. Du hast ja irgendwann mal, glaube ich, auch die Entscheidung getroffen, wenn ich das so richtig weiß, du arbeitest nicht mehr mit Menschen zusammen, die mit einem Mindset kommen, dass sie das gar nicht verstehen, was du ihnen sagst. Deswegen ist das Seminar auch, sage ich jetzt mal, so eine Eintrittskarte auch, ja, damit die Menschen mit dir arbeiten können, oder?
Ja, das ist ein Selektionsprozess, also auch für mich, ja, weil ich möchte entscheiden, mit wem möchte ich arbeiten. Ich kann mich doch lieber mit meiner Tochter beschäftigen oder mit meinem, was ich sowieso viel zu wenig tue und nach meinem Gefühl, als mit jemandem, der gar nicht will. Ja, definitiv. Und wer nicht bereit ist, Geld auszugeben für Menschen, die ihn weiterbringen, wer dazu nicht bereit ist, der soll machen, was er will, aber bitte nicht bei mir. Das sind aber dieselben Menschen, die da für irgendeinen Blödsinn wieder Geld haben. Für irgendeinen Blödsinn. Dann machen sie Investments in ich weiß nicht was. Krypto, dies und das. Dann machen sie plötzlich Kurse, die 10.000 Euro kosten. Da ist dann plötzlich wieder Geld da. Irgendwelche Geierkurse, wo man denen erzählt, komm zu mir, dann bist du ganz schnell reich. Was die Menschen nicht verstehen, ist, dass jeder Euro, den ich bekomme, muss jemand anders bezahlen. Das heißt, wenn ich schnell reich werden will, muss ich schnell Mehrwerte schaffen. Aber diese Kurse, die da angeboten wurden, die schaffen keine Mehrwerte. Daytrading, Krypto schafft keine Mehrwerte. Das nimmt nur anderen Geld weg. Das wird getauscht und es wird weggenommen. Aber es hat mit Mehrwerten nichts zu tun. Du schaffst durch Tauschen keinen Mehrwert.
Was schafft denn aus deiner Sicht Mehrwert?
Ja, nehmen wir mal den Bäcker. Okay. Wenn ich mal ein Brot backen würde, dann müsste ich jetzt einkaufen gehen. Ich kaufe Mehl, Zucker, Eier, keine Ahnung, was da reinkommt, bisschen Körner und so weiter. Dann würde ich das zusammenfummeln, würde das in den Ofen stellen, dann brauche ich dafür 2 Stunden. Dann habe ich ein Brot. Da kann ich mich vielleicht noch organisieren und sagen, na, wenn ich schon mal dabei bin, dann backe ich doch gleich 5 Brote, schneide die und friere die ein. dann brauche ich für 5 Brote vielleicht 2 Stunden. Der Bäcker macht in 2 Stunden nicht 5 Brote, sondern 500 Brote, weil der besser organisiert ist. Und er zahlt für 1 Pfund Mehl nicht 2 Euro, wie ich das vielleicht machen würde, als Beispiel, sondern er zahlt dafür 50 Cent, weil er kauft ja nicht 1 Kilo, sondern er kauft 10.000 Kilo. Und das kommt auch nicht in Tütchen verpackt, das kommt in Silo. Und der hat auch nicht einen Ofen, der mal eine halbe Stunde läuft und erstmal angeheizt werden muss. Der hat einen Ofen, der läuft 24 Stunden. Ja, und dann macht er erst Brötchen, dann Brot, dann Torten, dann das, dann das. Das heißt, er ist ganz anders organisiert, hat Skaleneffekte in seiner Kalkulation und kann deshalb das Brot für 2 Euro herstellen, verkauft es mir für 5 Euro. Wenn ich es aber selber machen würde, würde es mich 15 kosten. Also hat er für mich einen Mehrwert geschaffen und hat für sich einen Mehrwert geschaffen, weil er kann gut davon leben und ich kriege mein Brot viel billiger, als wenn ich selber machen müsste. Das sind Werte.
Ja,
alles andere ist Action.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt übertrage, jetzt eben, du machst ja das schöne Seminar, Vorsorge dich, ne? Heißt es, das finde ich.
Vorsorge dich nicht lebe.
Vorsorge dich nicht lebe. Vorsorge dich nicht lebe. Ich finde, den Titel ist einfach großartig. Und wenn ich das jetzt auf das Thema Mehrwert übertrage, also was die Menschen da mitbekommen, ist abgesehen davon, dass sie Tricks und Strategien und Mehrwert im Sinne von Wissen auch, was nicht jedem zugänglich ist, bekommen sie vor allem das Thema Mindset auch, ne, in Bezug auf das Thema Geld. Ist das richtig? Und dadurch können sie auch wiederum Mehrwert für sich schaffen. Ich versuche das gerade so ein bisschen zu übersetzen.
Richtig, ja. Also das Programm heißt aus ganz bestimmten Grund Vorsorge, die ich nicht lebe, weil wir leben in einem Vorsorgewahn. Und ich finde für das persönlich ein Verbrechen, mit Menschen über Altersvorsorge zu sprechen. Insbesondere mit jungen Menschen. Ja, ich finde, dass man mit jungen Menschen auf gar keinen Fall über Altersvorsorge sprechen darf. Das finde ich ein Verbrechen. Mit einem 25-Jährigen zum Beispiel kann ich nicht über Altersvorsorge sprechen. Mit einem 25-Jährigen spreche ich darüber, wie baue ich mein Netzwerk auf, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie bilde ich mich weiter und vor allen Dingen, wie heile ich meine Beziehungen. Wie heile ich meine Beziehungen? Gestörte zwischenmenschliche Beziehungen sind der Energieräuber Nummer 1. Und wenn ich aber erfolgreich werden will im Leben, dann brauche ich Energie. Und wenn ich aber weiß, dass gestörte zwischenmenschliche Beziehungen Energieräuber sind, muss ich meine Beziehungen heilen. Darüber rede ich mit 25-Jährigen, aber nicht über Altersvorsorge. Und wenn er das konsequent macht, 15 Jahre lang an sich arbeitet, Weiterbildung macht, Persönlichkeitsentwicklung macht, Seminare besucht, Netzwerke aufbaut, dient, anderen dient, dann steht er mit 40 so stark im Leben und hat so einen geilen Job, dass ich mit dem auch nicht mehr über Altersvorsorge reden muss. Dann rede ich mit dem darüber, was mache ich mit der Kohle, die reinkommt, wie beteilige ich das Finanzamt am Studium meiner Kinder, wie beteilige ich das Finanzamt am Hausbau, was ich gerade vorhabe, wie kann ich Millionenbeträge steuerfrei vererben. Darüber spreche ich mit denen, aber nicht mehr über Altersversorgung.
Und das ist das, was die Menschen von dir bekommen. Und das hast du auch noch so schön gesagt, es gibt ja kein Patentrezept.
Richtig.
Das, was manche hören wollen, es gibt kein Patentrezept. Das heißt, dieses Individuelle, da muss man sich einfach die Situation auch individuell anschauen. Nicht alles ist für jeden gleich richtig.
Genau. Ja. Ich vergleiche das immer mit dem Porsche, 911er Porsche. Ist ohne Zweifel ein gutes Auto. Aber für einen Familienvater mit 5 Kindern macht das keinen Sinn. Deswegen ist trotzdem ein gutes Auto. Aber es macht für ihn keinen Sinn. Dann müssen wir jetzt was anderes. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, können wir wieder darüber nachdenken.
Ja.
Und das ist das, was ich so vermisse in dieser Branche. Gerade wenn es um das Thema Geld geht. Es gibt unfassbar viele, die die Patentlösung auf dem Silbertablett servieren, vorausgesetzt, du kaufst den Online-Kurs. Ja. So. Ja, dann hast du die Erfolgsgarantie und wenn es nachher nicht so läuft, dann musst du halt den Kurs nochmal kaufen, dann hast du die Erfolgsgarantie, aber keiner beschäftigt sich mal wirklich individuell mit dir, was brauchst du wirklich und was entspricht dir? Weil das, was du brauchst, ja, wer entscheidet das denn? Das entscheidest du eigentlich selber aufgrund deines Charakters, deiner Einstellung. Und wirklich brauchen, tun wir eigentlich gar nichts, wenn wir mal ehrlich sind. Alles oberhalb der Badehose ist Ego. Alles oberhalb der Badehose ist Ego.
Ja.
Das sehen wir, wenn wir im Urlaub am Strand sind. Dann haben wir eine Badehose an und das war's. Und alle sind glücklich und zufrieden. Dann setzt man sich mittags mit den Füßen in den Sand irgendwo hin und isst was oder trinkt was und lässt das Ego draußen. Kaum sind wir aus dem Urlaub zurück, geht das Gekoppel wieder los.
Ja, ja, und das ist
dann wieder,
ja, und das ist dann wiederum natürlich das, was sich dann eben im Geldbeutel auch sichtbar macht.
Was sich da sichtbar macht, ja.
Ganz genau. Und ich möchte gerne jetzt zum Schluss einfach auch, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, die Menschen, die dich jetzt hören, dass sie sagen, hey, voll krass. Ich meine, dass dieses individuell draufschauen und dieses mit so jemandem zusammenzuarbeiten, der da einfach so eine Erfahrung mitbringt von Höhen und Tiefen, was ich im Übrigen auch sehr wichtig immer finde, weil nur oben zu sein, kannst du Menschen nicht helfen. Ja. Wo finden sie dich? Was wäre so der erste Weg zu dir?
Also wir planen jetzt sogar Abendveranstaltungen, aber erst ab nächsten Jahr. Wer es kurzfristig hat, Vorsorge, die ich lebe, oder auf der Homepage www.ludwigquante.de. Nächste Woche kommt eine neue. Wir haben nämlich ein komplett neues Branding. Da freue ich mich schon riesig drauf.
Ja. Da bin ich auch gespannt. Also wir machen es auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja. Und dann das nächste Seminar ist 5. 6. Dezember. Das nächste Seminar Vorsorge, die ich nicht lebe. Da sind wir aber ausverkauft. Okay. Also maximale Warteliste.
Was auch für dich spricht.
Ja, und dann haben wir das nächste wieder im März. Da sind wir auch fast ausverkauft. Hängt natürlich jetzt ein bisschen davon ab, wie viele Teilnehmer wir machen dürfen. Ja, normalerweise haben wir 60 Teilnehmer. Jetzt durch die aktuelle Situation haben wir es auf 40 reduziert, weil wir die Abstände größer machen müssen. Ja, da sind wir also Stand heute ausverkauft. Wenn wir dann noch 20 dazu nehmen dürften, dann kann der ein oder andere noch mit dazu. Haben wir schon eine Warteliste. Aber meldet euch einfach gerne an per E-Mail über die Homepage und dann finden wir einen Weg zusammen. Oder schreibt mir E-Mail. Ich bekomme manchmal ganz, ganz liebe E-Mails. Ich lese sie auch meistens alle selber. Ja, geht nicht immer, wenn es zu viele sind, aber ich gebe mir da wirklich große Mühe, dann auch selbst zu antworten. Ne?
Okay, sehr cool. Und du hast, glaube ich, ein kostenloses E-Book auch, weil damit habe ich mich als erstes beschäftigt, ehrlich gesagt.
Ja, stimmt. Ja, genau, dazu kannst du auch eintragen, kostenloses E-Book, die Geheimnisse der oberen 10.000. Eben. Und ich kann auch jetzt schon sagen, es ist nicht das, was ihr denkt, sondern es sind Basics, die dort beschrieben werden, die meiner Meinung nach aber elementar wichtig sind für ein glückliches Leben. Denn finanzielle Freiheit ist meiner Meinung nach eine Illusion. Ja, finanzielle Freiheit beginnt im Kopf und nicht im Portemonnaie. Und die meisten Menschen, die zu mir kommen und nach finanzieller Freiheit fragen und sagen, Ludger, ich möchte ja finanziell frei sein, wie mache ich das? Die meisten Menschen sind faule Säcke. Die meisten Menschen haben keine Lust mehr zu arbeiten oder besser gesagt, sie haben keine Lust mehr, das zu tun, was sie jetzt gerade tun. Und glauben, wenn sie mal schnell andere abzocken könnten, dann würde das zum großen Glück führen. Und das ist eine Illusion. Und die meisten Menschen, die nach finanzieller Freiheit fragen, das Motiv hinter dem Motiv ist Freiheit.
Mhm, richtig.
Die wollen Freiheit.
Ja.
Das Motiv hinter dem Motiv hinter Freiheit ist innere Freiheit. Die wollen sich mal wieder frei fühlen. Das kriegst du aber nicht mit einem vollen Portemonnaie. Das ist ein Zustand, der muss in dir entstehen. Den hast du oder den hast du nicht.
Ganz genau.
Ich sehe es doch bei den Leuten, die Kohle haben. Den einen oder anderen kenne ich. Die wenigsten davon sind glücklich. Ja. Und dann denke ich mir, Leute, da muss noch mehr geben. Da muss es mehr geben. Und da arbeiten wir in den Seminaren an diesem Thema. Dass du, wenn du das, was du heute hast, nicht genießen und wertschätzen kannst, wirst du das, was du morgen hast, auch nicht genießen und wertschätzen können. Und was du übermorgen hast, auch nicht genießen. Also müssen wir erstmal dazu kommen, dass ich den Zustand, den ich heute habe, nicht nur akzeptiere, sondern ihn lieben lerne.
Und dankbar bin.
Ja. Das ist die Grundvoraussetzung. Wenn du das nicht hinkriegst, kannst du den Rest auch vergessen.
Das waren ganz, ganz tolle Worte jetzt zum Schluss. Und letztendlich, also wir machen auch das E-Book auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich finde es wirklich gut. Deswegen habe ich das nochmal angesprochen, weil das habe ich auch mir schon durchgelesen. Und das Seminar und alles andere, wie man dich erreicht. Und ich würde gerne noch zum Schluss, lieber Ludger, so eine kurze Frage-Antwort-Runde mit dir machen. Bist du bereit?
Ja.
Habe ich gar nicht darauf vorbereitet, dass die kommen. Aber du bist ja spontan, hast du mir gesagt. Und das weiß ich auch. Wie verbringst du deine Freizeit am liebsten?
Mit meiner Tochter.
Welches Buch kannst du empfehlen?
Das Buch des Lebens. Guck in dein eigenes Buch.
Ah, wow.
Du erlebst das. Alles andere sind nur Kopien.
Diese Antwort habe ich noch nie bekommen. Das finde ich eine großartige Antwort. Wow. Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
Wenn ich erwachsenen Menschen beibringen muss, wie eine Klobürste funktioniert.
Wow. Letzte Frage. Was machst du besonders gerne an dir?
Was ich an mir gerne mag? Mein Appetit.
Oh, großartig. Lieber Ludka, ich danke dir.
Sehr gerne. Leider sieht man es mir an.
So würde ich das jetzt nicht sagen. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, für deinen tollen Mehrwert, was du hier den Zuhörern gegeben hast. Ich finde es großartig und ich kann es auch nur echt empfehlen, guckt euch mal den Ludka näher an. Da ist wirklich was zu holen im Sinne von Mehrwert und wirklich auch tiefgehende Veränderung. Das ist nicht Oberfläche. Und ich glaube, das ist genau wichtig, was wir heute in der Gesellschaft brauchen. Nicht Oberfläche, schnell mal was verändern, sondern nachhaltig und tiefgehend. Und nur das hat am Ende des Tages nur, ja, das hat Bestand.
Ja.
Vielen, vielen Dank, lieber Ludka. Vielen Dank, dass du hier zugehört hast. Vielen Dank, dass du da warst. Und wenn es dir gefallen hat, kannst gerne eine 5-Sterne-Bewertung uns hinterlassen. Und wenn du Fragen hast zu der Folge, gerne an mich oder an Ludka persönlich. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.